Zachäus. Viele von uns sind diesem kleinen Mann sicherlich begegnet zum ersten Mal, als sie selber noch klein waren. Also im Kindergottesdienst, in der Sonntagsschule oder in der Kinderbibel vielleicht. Und das ist wahrscheinlich sogar eine gute Voraussetzung, um diesen Zachäus kennenzulernen. Denn man kann sich als kleiner Mensch ja gut selber wiedererkennen in ihm. Kinder kennen das. Klein von Gestalt sein. Kinder kennen das, nicht richtig sehen zu können, weil Größere davor stehen. Kinder kennen das auch, abgelehnt zu werden. Und natürlich ist es für Kinder überhaupt kein Problem, auf einen Baum zu klettern. Und die Freude kennen sie auch, wenn jemand sagt, zu dir will ich heute kommen. Aber jetzt sind ja gar keine Kinder mehr im Raum. Wie ist es denn mit uns Erwachsenen? Wie begegnen wir diesem Zachäus? Eigentlich genügt ein Satz aus dieser Geschichte, um für uns klar zu haben, was von Zachäus zu halten ist. Zwei Aussagen in diesem Satz stellen Zachäus in das denkbar schlechteste Licht. Da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer, der Zöllner, und er war reich. Das sagt eigentlich alles über ihn. Das soll mein erster Gedanke in dieser Predigt sein. Zachäus ist ein Nestbeschmutzer. Er ist ein Kollaborateur. Er hat sich der römischen Besatzungsmacht angedient und er hat sich einbauen lassen in das römische Verwaltungssystem. Und zu diesem System gehörte natürlich auch die Zollerhebung. Und diese Drecksarbeit haben die Zöllner gerne von Einheimischen erledigen lassen. Sie haben ihnen ihre Zollstationen verpachtet und die Zöllner mussten dann lediglich die Pacht an die Römer bezahlen. Ihre Einnahmen, ja, dafür gab es wohl Richtlinien, aber die konnten sie mit der römischen Macht im Rücken ganz gut selbst bestimmen. Mit der Macht des römischen Staates im Rücken konnten sie ihren Mitmenschen tief in die Taschen greifen. Zachäus ist kein kleines Rad in diesem römischen Verwaltungssystem geblieben, sondern er ist aufgestiegen, er hat Karriere gemacht. Er ist am Ende ein Oberer der Zöllner. Also keine Frage, woher sein Reichtum kommt, oder? Kein Wunder dann auch, dass die anderen Menschen Zachäus verachten. Für sie ist Zachäus ein Sünder. Zwischen ihm und ihnen gibt es einen tiefen Graben, einen Sund, daher kommt ja das Wort Sünde. Und Zachäus steht auf der anderen Seite des Grabens, er steht auf der falschen Seite. Wie groß eigentlich der wirtschaftliche Schaden ist, den Zachäus angerichtet hat, das geht aus diesem Bibeltext nicht hervor. Sicher hat Zachäus betrogen und hat sich bereichert, das merkt man deutlich am Ende der Geschichte. Aber wie hoch dieser Schaden ist, das wird nicht beziffert. Aber seit wann spielt das überhaupt eine Rolle, um jemanden zu verachten, dass man sich dafür an Fakten hält? Um jemanden zu verachten, reicht es ja, dass der andere auf der falschen Seite steht. Wie oft sind schon Menschen für ihr Anderssein bestraft worden, sind geächtet worden, ausgeschlossen worden? Ob die mit ihrem Anderssein auch einen Schaden angerichtet haben und wenn ja, wie hoch der ist, das hat eigentlich nie eine große Rolle gespielt. Wie oft sind schon Kollaborateure durch die Straßen getrieben worden? Wie oft sind schon Menschen Schilder um den Hals gehängt worden mit Beschuldigungen darauf? Meistens nur ein Wort: Verräter oder Zigeuner oder Jude oder Hure oder schwule Sau. Ja, heute macht man das eigentlich nicht mehr mit Schildern um den Hals hängen. Das geht heute viel einfacher im Internet, in den sozialen Medien und dafür vielleicht noch umso wirksamer. Dass jemand auf der falschen Seite steht oder einfach nur einen Lebensweg hat, der nicht zu dem passt, was die anderen für normal halten, das kann schon zum Verhängnis werden. Weil Zachäus es mit den Römern hält, darum ist er ein Ausgeschlossener, ein Verachteter. Zachäus ist nicht mehr Teil der Gemeinschaft und das lässt man ihn deutlich spüren. Man gibt ihm keinen Raum mehr, man verstellt ihm den Blick. Man nützt seine körperliche Statur aus als Schwäche gegen ihn. Und er wird am Ende gezwungen, sich lächerlich zu machen und auf Bäume zu klettern. Habt ihr es gemerkt, dass unsere Geschichte voller Emotionen ist? Zachäus begehrt, Jesus zu sehen. Begehren, das ist eine starke Sehnsucht. Und davon wird Zachäus angetrieben. So sehen wir ihn, wie er vorausläuft, wie er auf den Baum klettert. Wir sehen auch, wie er eilend wieder runterklettert, nachdem Jesus ihn angesprochen hat. Und wie er hoch erfreut ist, hoch erstaunt und hoch erfreut, dass Jesus zu ihm will. Das alles sind Emotionen. Aber die Emotionen des Zachäus, sie rufen auch Emotionen hervor, nämlich bei den anderen. Und die murren, die sind sauer. Die sind sauer, dass Jesus bei einem Sünder einkehrt. Das passt ihnen nicht. Das passt nämlich nicht zu der Rolle, auf die sie Zachäus festgelegt haben. Und das passt auch nicht zu der Rolle, auf die sie Jesus festgelegt haben. Zachäus steht doch auf der falschen Seite. Da gehört Jesus nicht hin, denn Jesus ist ja auf unserer Seite, oder? Aber Jesus sagt dazu ein klares Wort. Ich kann nicht nur zu diesem Sünder gehen, ich muss. Und das ist für mich der zweite Aspekt in dieser Geschichte. Jesus sagt, bei dir muss ich heute einkehren. Die vier Evangelisten im Neuen Testament, also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die haben alle so ihren eigenen Schlüsselbegriff, den sie brauchen, um die Geschichte von Jesus zu erzählen. Und bei Lukas heißt dieser Schlüsselbegriff muss. Immer wieder kommt das vor. Jesus muss etwas tun. Seine Jünger, die haben das gar nicht so richtig verstanden. Selbst am Ende des Lukas-Evangeliums, da muss er es den Emmaus-Jüngern noch einmal erklären. Musste nicht der Christus all das leiden? Ja, um des Evangeliums willen, um der frohen Botschaft willen, muss Jesus seinen Weg so gehen, wie er ihn geht. Und das gilt auch für die Begegnung mit Zachäus. Bei dir muss ich heute einkehren. Natürlich hätte Jesus auch woanders ein Quartier bekommen. Jesus kann überall einkehren. Aber bei Zachäus, da muss er einkehren. Das muss sein, dass das Evangelium zu diesem Außenseiter kommt. Das muss sein, dass der Graben zu diesem Zachäus überwunden wird. Das ist eine Notwendigkeit. Das ist ein Muss, auch gegenüber denen, die sich selbst auf der richtigen Seite wähnen und die murren, die sauer sind, weil Jesus die Grenze überschreitet, die sie vor Zachäus gezogen haben. Auch sie, die Menschen am Straßenrand, müssen diesen Grenzüberschritt akzeptieren. Ja, wenn die jedenfalls zu sehen bekommen hätten, was dann eigentlich passiert, nachdem Jesus zu Zachäus gegangen ist. Wenn sie das jedenfalls mitgekriegt hätten, wie er sich den Sünder vorknöpft, das will man doch sehen. Was macht er denn mit diesem Kollaborateur, mit diesem Betrüger? Was hat er ihm zu sagen? Wie geht er mit ihm ins Gericht? Aber da lässt der Evangelist Lukas den Vorhang fallen. Er hält sich an die seelsorgliche Verschwiegenheitspflicht. Das Gespräch zwischen Jesus und Zachäus findet hinter verschlossener Tür statt. Und keine Silbe kriegt man davon mit. Nur das Ergebnis, das kriegen am Ende alle zu sehen und zu hören. Und kriegen die Leute in Jericho zu sehen und zu hören, was sie erwartet haben? Kriegen wir zu sehen und zu hören, was wir erwartet haben? Zunächst einmal bekommen wir einen regelrechten Auftritt zu sehen. Zachäus trat vor den Herrn und sprach. Der ist nicht etwa kleiner geworden durch die Begegnung mit Jesus, dann wirklich so klein mit Hut, sondern der tritt regelrecht hervor, aus dem Schatten heraus, und der macht mit großer Freude eine Ankündigung. Die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Das klingt doch so, als ob da bei jemandem eine große Last runtergefallen ist. Vielleicht hat ihn ja das so klein gemacht, dass er da so viel mit sich herumschleppen musste. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, sagt Jesus dann auch dazu. Die Begegnung mit Jesus, die hat bei Zachäus eine enorme Veränderung herbeigeführt. Zachäus plustert sich nicht mehr auf mit seinem Besitz, der macht sich nicht mehr künstlich groß damit, sondern der ist befreit zu echter Großzügigkeit. Der kann seinen Reichtum endlich verantwortungsvoll einsetzen. Nicht nur den Zehnten, das war ja Pflicht, sondern die Hälfte seines Besitzes will er dahin geben, wo es wirklich gebraucht wird. Und dann noch vierfach erstatten, wo er betrogen hat. Ich bin kein scharfer Rechner, aber das habe ich schon als Kind gedacht. Die Rechnung, die kann doch nicht aufgehen. Wie kann einer die Hälfte seines Besitzes verschenken und dann noch vierfach erstatten, wo er betrogen hat? Ja, das ist wirklich unmöglich, wenn der Reichtum des Zachäus allein auf seinem Betrug beruht. Das kann nicht gehen. Aber vielleicht müssen wir den Zachäus ja ernst nehmen an dieser Stelle. Und das würde bedeuten, auch wenn er die Hälfte zurückgegeben hat, nicht wenn er die Hälfte verschenkt hat, hat er immer noch genug, um vierfach zu erstatten. Und das heißt dann, er hat seinen Reichtum gar nicht vor allem durch Betrug erreicht, sondern er hat ihn verdient, eben als Zöllner. Und das ist für mich der dritte Gedanke und eine richtige Überraschung. Bei Zachäus hat sich ganz entschieden etwas verändert durch die Begegnung mit Jesus, und zwar sein Verhältnis zum Geld. Er kann verantwortungsvoll damit umgehen. Und es hat sich entschieden, was verändert bei ihm, nämlich im Verhältnis zu seiner Schuld. Er kann sie einsehen, er kann sein Unrecht einsehen und macht es nach bestem Vermögen wieder gut. Das ist wirklich eine radikale Erneuerung und Veränderung im Leben dieses Mannes. Aber ein Zöllner ist da am Ende immer noch. Und das ist gar keine Inkonsequenz im Lukas-Evangelium. Ihr habt es ja gehört, schon am Anfang des Lukas-Evangeliums, da fragen die Zöllner, die sich von Johannes taufen lassen, Meister, was sollen wir denn tun? Und die Antwort ist, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Und selbst die Soldaten, und das müssen ja römische Soldaten gewesen sein, fragen, was sollen wir denn tun? Und die Antwort ist, tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Also das Unrecht und der Machtmissbrauch, die sollen aufhören, radikal. Aber die Zöllner dürfen Zöllner bleiben und die Soldaten dürfen Soldaten bleiben. Für die Menschen in Jericho war das eigentlich das Hauptproblem, dass Zachäus ein Zöllner ist, ein Rat im römischen System. Und darum sind sie so sauer, dass Jesus überhaupt mit ihm zu tun haben will. Aber Jesus hält ihnen entgegen, auch er ist Abrahams Sohn. Er hat seinen Platz in der Gemeinschaft. Verloren war Zachäus in seinem Unrecht und in seinem verantwortungslosen Reichtum. Und dafür gilt, was Jesus immer wieder zu Menschen gesagt hat, sündige hinfort nicht mehr. Aber Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten, nicht um Menschen auf Linie zu bringen, die in irgendeiner Weise anders sind. Zachäus darf Zöllner bleiben. Und so hat am Ende diese Geschichte viel mehr mit uns zu tun, mit den Beobachtern am Straßenrand. Wie wir mit Außenseitern umgehen, wie wir diese Leute auf ihre Rolle festlegen, das ist ein ganz wichtiges Thema in dieser Geschichte. Und dass Jesus zu den Menschen muss, vor denen wir die Grenze ziehen, das ist auch ein ganz wichtiges Thema in dieser Geschichte. Jesus ist gekommen, um Verlorene zu retten, nicht um Andersartige auf Linie zu bringen. Und das mutet Jesus seinen Jüngern und den Menschen in Jericho und auch uns heute immer noch zu. Das muss sein. Amen.